Der kann mich doch hören, der will bloß nicht. Von diesem Satz eines Lehrers erzählte mir eine Leserin, als ich auf meinem Instagram-Kanal über das Thema Haltung bei Lehrkräften sprach. Der Sohn dieser Leserin hat eine auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung, kurz AVWS. Und so oft scheitert diese Mutter vor allem an schulisch fehlendem Wissen, aber auch an der fehlenden Augenhöhe gegenüber ihrem Kind. Und ich wünsche mir sehr, dass ich da zusammen mit meiner heutigen Gästin, Professor Dr. Katharina Rolfs, für ein paar verändernde Aha-Momente sorgen kann. Frau Rolfs leitet in der Uniklinik Ulm die Sektion Phoniatrie und Head-Audiologie und ist somit absolute Fachfrau für die Diagnose der auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung.
Ein Kopf voll Gott. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Frau Rolfs, Eltern, die mit diesem Thema so in Berührung gekommen sind oder auch Pädagoginnen, die da Erfahrungswerte haben, die wissen vielleicht schon so grob, was sich hinter diesen Tätigkeitsfeldern der Pädagogik verbirgt. Aber wahrscheinlich hören uns auch gerade Menschen zu, für die dieser Begriff irgendwie völlig neu ist. Erzählen Sie doch mal ein bisschen, was ist der Aufgabenbereich einer Pädagogin?
Der ist ganz schön zu sagen, ich bin auch HNO-Ärztin und das ist auch lange Zeit so gewesen, dass der HNO-Facharzt dem Pädagogen vorgegeben sein muss. Jetzt ist das seit kurzer Zeit nicht mehr so. Also ich begleite als HNO-Ärztin Kinder mit Mittelohrentzündungen, aber vor allem eben schwerhörige Erwachsene. Und den Pädagogen macht es aus, dass wenn ein Kind sozusagen auf die Welt kommt und schwerhörig ist, angeboren schwerhörig durch unterschiedliche Gründe, häufig ist es genetisch, aber es gibt auch Viruserkrankungen, die so etwas machen, dass der Pädagoge das Kind von der Geburt an mit der Schwerhörigkeit begleiten kann. Und das ist ja dann das Schöne, mein ältester Patient ist 104, also das überlebe ich bei einem Kind, das ich jetzt als Neugeborenes bekomme, nicht, aber dass wir eben sie lange, lange begleiten können und da sind wir ein ganz kleines Puzzleteil in einem ganz großen Nest, wie ich das immer sage, so schön auch eine Zentrale in Hamburg hat jetzt gerade aufgemacht, das ist die Nestzentrale. Das passt auch gut, das Nest, ein Kind, was mit einer Diagnose durch den Pädagogen nach Geburt diagnostiziert wird, das ist eine angeborene Schwerhörigkeit, fällt wirklich in ein Nest. Und wie gesagt, das Nest ist voller kleiner Puzzleteile. Ein Puzzleteil sind wir und dann sind es Hörsprachfrühförderer, dann sind es Hörakustiker, Kinderhörakustiker, die sich extra darauf spezialisiert haben. Also das ist einer unserer Bereiche, das angeboren schwerhörige Kind. Und da haben wir viel, viel mehr noch im Blick. Ich bin seit kurzem auch Kinderschutzbeauftragte zweier medizinischer Fachgesellschaften. Wir wissen, dass Kinder, die nicht hören oder nicht in die Sprache kommen, bezüglich des Kindeswohles deutlich erhöht betroffen sind, nicht weil die Eltern das mit Absicht machen, sondern weil natürlich durch eine angeborene Schwerhörigkeit, die selten alleine kommt, also es gibt immer wieder eben Dinge, die diese Kinder auch begleiten, wie sie kommen nicht gut in die Sprache, wenn sie zu spät erkannt worden sind, oder sie haben doch eine andere Grunderkrankung, wir nennen das dann Syndrom, zum Beispiel mit den Augen eine Problematik oder mit der Niere. Und das überfordert natürlich viele Eltern. Wir wissen ja, dass es auch alleinerziehende Eltern gibt, dass es Eltern gibt, die vielleicht selber psychisch krank sind. Und wenn dann noch so ein Kind in die Familie hineingeboren ist, dann haben wir auch nicht nur das Kind, sondern eben auch die Eltern, aber auch die Geschwisterkinder auf dem Schirm. Sprich, die Gespräche und wenn man jetzt noch die Migrationsmenschen, die auch mit diesen Problemen kommen, Menschen aus der Flucht hinzukommen, dann sind wir, glaube ich, jetzt nicht die Favoriten an einer Klinik, die ja auch sozusagen wirtschaftlich orientiert sind, da wir wirklich lange Gespräche führen und häufig dann auch noch einen Dolmetscher brauchen. Und das ist nicht, weil wir gerne telefonieren oder weil wir uns gerne unterhalten, sondern weil wir interdisziplinär ein Kind von Anfang auf den Weg bringen wollen. Und die Pädagogie international hat es geschafft, mit diesen Teams, dass wir inzwischen 70% aller Kinder, die schwerhörig auf die Welt kommen, in Regelschulen unterbringen. Da können natürlich dann auch alle Pädagogen, Audiopädagogen oder dann auch Grundschullehrer und weiterführende Schullehrer dazu. Wir bringen sie in Regelschulen. Und die restlichen 30% wollen wir nicht, denn es gibt wunderbare sogenannte schwerhörigen Schulen, also Schulen, die akustisch für diese Kinder ausgestattet sind, weil sie einfach doch ein bisschen mehr Bedarfe haben als das Kind, was jetzt in die Regelschule kommt. Und das haben wir dann gerne in spezialisierten, auf diese Kinder spezialisierten Schulen, wenn sie eben nicht nur die Schwierigkeit mitbringen. Also das ist eines unserer Steckenpferde. Es gibt eben aber auch viele andere. Und dazu gehört sicherlich das Thema auch heute der Hörverarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung. Wir kümmern uns nicht nur um die Kinder, die sozusagen im Mittelohr oder im Innenohr eine Problematik haben. Wir nennen das im medizinischen Fachbegriff in der Peripherie, also das periphere Hören, sondern wir krabbeln dann, um es vorsichtig zu sagen, eine Leiter hinauf und schauen uns auch die verschiedenen Stufen der Leiter an. Oder ich vergleiche das immer mit einer Bushaltestelle, ob der Bus irgendwann sozusagen stoppt oder ob er wirklich gut weiterfährt. Und dann, was die Eltern häufig auch am Anfang, ist es natürlich nicht schön, wenn man ein Kind auf die Welt bekommt, wo es heißt, die Diagnose mittelgradig oder an Taubheit grenzend schwerhörig. Und dann wird sehr häufig gesagt, dass das Kind doch reagiert, wenn die Tür geht oder wenn der Vater oder die Mutter hereinkommt oder das Geschwisterkind mit dem Fuß auf den Boden stampft. Aber da müssen wir immer gleich wieder sagen, auch in der unendlichen Diskussion am Anfang, wenn ein Hörgerät oder eine andere technische Einrichtung das Kind damit ausgestattet werden soll, dass es eben nicht nur um das Hören und die Hörentwicklung, sondern auch um die Sprache und die Sprachentwicklung und damit natürlich um Schulbildung und alles, was dazugehört, soziales Aufwachsen und Kommunikation, dass das auch dazu gehört und dass es eben nicht reicht, nur zu hören, sondern das, was man hört, muss man auch verstehen. Und da ist eben, der Bus steht da bei einer Innenohrschwierigkeit an einer anderen Stelle als wenn man jetzt dieses Bild wieder nimmt, als bei der Hörverarbeitung oder Wahrnehmungsproblematik. Genau, an diesen Busstationen stehen ganz viele tolle Leute. Und vor 2009 ist das Neugeborenen-Hörscreening eingeführt worden, was ein Großteil eben auch aus all diesen Menschen, die sich jahrelang ehrenamtlich dafür engagiert haben und dann zeigen konnten, wenn wir die Kinder nach der Geburt diagnostizieren, dann haben sie die Möglichkeit, wenn das ihrer Kompetenz entspricht, durch die Förderung eine Regelschule zu besuchen. Und als ich angefangen habe vor 25 Jahren in meinem Bereich, sind nahezu alle Kinder auf die Schwerhörigenschule gekommen, weil wir sie eben viel, viel zu spät diagnostiziert haben.
Kann man ein Kind mit einer so, also mit solcher Wahrnehmungsstörung, Verarbeitungsstörung da schon diagnostizieren oder ist das etwas, das eigentlich erst später auffällt?
Also die Leitlinien sagen ganz klar, dass die Diagnostik möglichst ab der ersten Klasse, so ab 6 oder 7, also das ist natürlich jetzt nicht das Lebensalter, sondern das Entwicklungsalter. Es gibt ja Kinder, die sind 6, 7, aber die sind noch bei Weitem nicht so, weil sie vielleicht auch schwerhörig sind oder weil sie andere Defizite mitgebracht haben zur Geburt. Also es geht um das Entwicklungsalter und nicht Lebensalter, aber da würde ich sagen, 6, 7 kann man das gut anfangen. Wir müssen, da bin ich nicht bescheiden, sondern wir sind deutschlandweit und auch international in der Diagnostik noch nicht dort, wo wir sein wollen. Es gibt nicht einen sogenannten Goldstandard, sondern wir diskutieren ganz viel und wir haben jetzt gerade über unsere Fachgesellschaft für Phoniatrie und Pet-Audiologie, jetzt kommen wieder diese komplizierten Begriffe unseres Faches, haben wir eine Arbeitsgruppe gegründet für auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen, weil es jeder unterschiedlich misst, weil wir ganz unterschiedliche Testbatterien haben, unterschiedliche Teste. Und eigentlich, wenn man alle Teste, die so gewünscht sind, anwendet, dann würde dieses Kind 3 oder 4 Stunden mit 6 oder 7 in einer Diagnostik, und ich glaube, das würde man ihm nicht einmal in der Schule zumuten. Das würde ich mit einem Lateinunterricht bei einem Erstklässler vergleichen, der auch noch 3 Stunden andauert. Also das geht nicht und das ist auch nicht sozusagen altersgerecht. Und insofern ist es am allerbesten, wir haben noch nicht viel, wir müssen ganz viel Forschung machen, dafür sind diese Arbeitsgruppen gedacht. Und diese bestehen eben nicht nur aus dem Pädagogen, sondern aus all den Fachdisziplinen, die ich jetzt schon genannt habe und viel mehr, um eine einheitliche Diagnostik zu erreichen. Und da wird jetzt geplant, dass wir wirklich, und das machen schon viele auch, setzen das im Alltag um, dass wir Testbatterien, also auf das Kind zugeschnitten. Und deshalb sind wir wieder da. Wir reden gerne und hören wahnsinnig gerne zu. Aber es ist eben die Anamnese, ist das A und O. Wir müssen wissen, wo ist das Kind schon überall gewesen? Was hat das alles schon oder wen hat es schon als Diagnostiker gesehen und was ist schon ein- oder ausgeschlossen worden? Und dann auf das jeweilige Kind, also wirklich individuell bedarfsgerecht eine Testbatterie zu machen, um dann nicht 3 Stunden später immer noch in der Diagnostik zu sitzen. Und keiner kommt danach mehr oder macht irgendwas, genau. Und deshalb ist es so toll, dass es so einen Podcast gibt, dass man einfach mal aufmerksam macht, was ist das eigentlich und was tun wir eigentlich? Also ich habe über Jahre immer wieder mal auch Konsile in der eigenen Klinik für den Psychiater bekommen. Und da muss ich sagen, nein, ich bin Phoniater und Pathologe. Also selbst die eigenen Kollegen wissen das nicht. Und wie sollen das dann, wie soll das dann die Peripherie, Eltern, Sorgeberechtigte oder Pädagogen? Und da ich aus dem Schulbereich komme ursprünglich, ich habe Lehramt erst studiert, und ist mir die Pädagogik so eine Herzensangelegenheit. Also dieses Wort muss ich leider alle 5 Minuten wahrscheinlich bringen. Genau, und das werde ich sicherlich nachher auch zur Schulakustik was dazu sagen. Ja.
Vielen Dank für diesen Einblick. Ich finde das nämlich wirklich, wirklich ganz spannend. Das ist ja auch was, was man als Eltern gar nicht so in der Tiefe mitkriegt. Ne? Man kommt dorthin, weil man entweder selber ein Anliegen hat, vielleicht sind es auch Lehrkräfte, die dahin geraten haben, eine solche Beratung mal in Anspruch zu nehmen. Und was da eigentlich dranhängt, wie viel Engagement für diesen Beruf, wie viel Engagement für die Kinder und Familien, die das letztendlich betrifft, das sieht man ja oft gar nicht. Das ist ja oft Arbeit, die so im Verborgenen passiert und auch nicht die großen Titel in den Zeitschriften füllt. Das ist in der Pädagogik ja ganz oft auch so, dass diese Arbeit sehr unsichtbar ist. Und darum finde ich es auch ganz schön, dass die hier sichtbar gemacht werden kann. Um das nochmal für jemanden, der da jetzt wirklich noch überhaupt nicht in dem Thema ist, nochmal ganz prägnant zu sagen, eine auditive Wahrnehmungsstörung, um es jetzt mal im Begriff ein bisschen abzukürzen, hat also nicht unbedingt was damit zu tun, dass das Kind, also dass das Hören selbst mechanisch sozusagen beeinträchtigt ist, sondern dass quasi bei der nächsten Bushaltestelle der Verarbeitung von dem, was das Kind da hört, irgendwie etwas hakt, irgendwie diese Informationen nicht so ankommen, wie sie eigentlich ankommen sollten oder nicht so verarbeitet werden, wie sie ankommen sollten. Kann man das ganz knapp so sagen?
Das kann man ganz knapp so sagen, das haben Sie eigentlich wunderbar ausgedrückt. Es ist eine Störung eines zentralen Prozesses. Also das, was ich vorhin gesagt habe und was viele ja kennen, den Paukenerguss zum Beispiel, die Flüssigkeit im Mittelohr oder dass die Hörschnecke oder die Haarzellen nicht funktionieren. Das sind sogenannte Schwierigkeiten in der Peripherie und genau nochmal das Bild des Busses, Sie haben es ja jetzt übernommen, wahrscheinlich verdrehen jetzt auch einige die Augen, aber es ist ganz, ganz wunderbar in der Verarbeitung, damit ich wirklich Kasse und Gasse, K und G unterscheiden kann, muss ich eben, gibt es sogenannte Top-Down- und Bottom-Up-Prozesse, das ist jetzt ein bisschen schwieriger, aber kann ganz einfach erklärt werden, auf dem Weg des Busses nach oben zum Gehirn, dass ich dann auch Sprache nicht nur hörbar, sondern auch verständlich mache, dass ich K und G unterscheiden kann oder dass ich Kinderlieder mir gut merken kann, nicht nur höre, sondern sie auch sozusagen verarbeite und dann auch wahrnehme und auch wiedergeben kann. Ich denke auch, die Leserechtschreibung ist ein ganz wunderbares Beispiel. Ich höre das Wort, ich muss es hören in der Peripherie. Ich transportiere es mit dem Bus sozusagen zum Hör- und Sprachhirn und dann muss ich es auf Papier bringen, dieses Wort. Das ist dann wirklich, die Leserechtschreibung ist wirklich die Glanzleistung dann für die Hörverarbeitung und Wahrnehmung, wenn die gut klappt. Und in all diese Prozesse, und deshalb ist es ganz, ganz schwierig und verwundert mich immer wieder, dass wir so viele Diagnosen mit auditiver Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung haben, denn wir schließen eigentlich sie meistens eher aus, da wir auf diesem Weg eben uns eben auch noch ganz in der Diagnostik noch ganz andere Sachen angucken. Wir gucken uns die Sprachentwicklung an, wir gucken uns die Aufmerksamkeit, wir gucken uns die Konzentration. Da waren Sie ja vorhin mit dem ADHS oder mit sozusagen der Aufmerksamkeitsdefizit, hatten Sie ja auch schon genannt. Und ich glaube, ich kann ein ganz gutes Beispiel machen, was der Unterschied ist vielleicht an paar Sätzen zwischen ADHS, also der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung als ganzes Wort. Dann würde ich sagen, beim ADHS hat das Kind Schwierigkeiten, wenn in der Schule, jetzt sind wir schon in der Schule, dort diagnostizieren wir es ja auch, bei Aufgaben länger aufmerksam zu sein. Also es kann nur reduziert zuhören, wenn andere es ansprechen, kann Anweisungen anderer nicht vollständig durchführen und bringt Arbeiten nicht zu Ende. Also diese Kinder werden ja auch ständig falsch diagnostiziert oder wird gesagt, hast du keine Lust. Also diese Motivationsgeschichte oder du bist zu inkompetent, kommt ja immer wieder. Und beim typischen AVWS-Kind ist es so, dass es in unruhiger Umgebung Sprache nur schwer versteht. Also es kann sich auf das, was gesagt wird, gut fokussieren. Und trotzdem kann es eben, wenn nebendran zwei mit ihrem Aktenkoffer klappern und hinten drin schwätzen die Mädchen. Es sind ja nicht immer die Jungs, die schwätzen. Dann versteht es Sprache nur schwer und kann manchmal auch nicht richtig sagen, woher kommt jetzt, also diese Lokalisation, wo es steht eigentlich der Sprecher, weil es ja so viele Sprecher gibt und kann sich eben auf den Hauptsprecher nicht konzentrieren. Aber das kann man, und deshalb die Diagnostik ist zwar erst mit 6 oder 7, aber viele Eltern berichten, aber das habe ich schon mal ein bisschen vorher empfunden, zum Beispiel eben Dinge sich auch zu merken, die vielleicht sozusagen sprachlich auch schwieriger sind, wie Kinderlieder auswendig zu lernen oder dass es wirklich ab Beginn der Leserechtschreibung klangähnliche Wörter wie Kasse und Gasse, wir hatten von das Beispiel, eben im Diktat verwechselt. Es kann sich eigentlich auf das, was gesagt wird, fokussieren, aber es kann sozusagen das Sprachsignal oder das für sich nicht verständlich machen. Das ist das Schwierige. Und dann, das glaube ich, würde jedem so gehen, wenn ich so im Unterricht sitze und eben, wenn von vorne nur ein Wort inkomplett kommt wie Aeti oder Adeankel und ich muss es jetzt, dass ich das höre ich, das muss ich sozusagen nach oben transportieren mit dem Bus und muss es auch verstehen und muss es dann aber auch noch ergänzen können, dass es zu Spaghetti und Bademantel wird. Und wenn ich das nicht kann den ganzen Tag in der Schule, dann würde ich auch wahnsinnig unruhig werden. Und dann ist es natürlich total naheliegend, dass es eben erstmal dem Kinder- und Jugendpsychiater vorgestellt wird oder dem Kinderarzt und ist sozusagen wirklich von der Großtante bis zum Geschwisterkind, dass das Wort ADHS kommt. Und bis diese Kinder dann bei uns landen, ist das echt eine lange Zeit. Und wenn wir dann nachweisen können, durch eine gute Sprachentwicklungsdiagnostik, durch eine gute, mit einer Testbarriere auf dieses Kind zugeschnittene Hördiagnostik, dann stellen wir entweder fest, Mensch, das Kind hört ja vielleicht gar nicht. Das ist bis dato auch nicht gut untersucht worden. Oder es hat wirklich einen Teil von auditiver Verarbeitungs- und Wahrnehmungsproblematik, eine ganzheitliche, also wo alle Themen von Hörverarbeitung und Wahrnehmung, das sehen wir ganz, ganz selten. Wir nennen das globale auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung. Aber in dieser ganzen Diagnostikbatterie stellen wir häufig fest, ganz andere Erkrankungen, eben wie eine Sprachentwicklungsstörung oder eine periphere Hörstörung oder eine Lippenkiefer Gaumenspalte, die wir spät entdecken, die auch ein erhöhtes Risiko für eine auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung hat, wie jetzt ganz aktuelle Studien aus Leipzig auch zeigen. Und das ist ganz wichtig zu sagen, welche Kinder sind eigentlich wirklich prädestiniert oder welche Kinder haben die Gefahr einer auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung und welche Kinder werden wirklich ständig fehldiagnostiziert, weil eben diese Testbatterie entweder gar nicht angewandt wird oder viel zu groß und nach 3 Stunden kann ich mich auch auf keinen einzigen Test mehr sozusagen konzentrieren, obwohl ich sicherlich keine AVWS habe. Habe ich auch schon versucht.
Jetzt bin ich ja Lehrkraft. Ich bin ganz oft die Stelle, die beobachtet, der etwas auffällt und die dann in entsprechende Stellen berät, dass ich, wenn ich mir selber nicht sicher bin, ne, und das kann ich nicht komplett sein, denn ich bin ja in dem Bereich nicht die Fachfrau. Ich kann beobachten, ich kann Vermutungen haben, ich kann die äußern, ich kann beraten. Macht es da Sinn, wenn ich eine ADHS zum Beispiel vermute, zu sagen, bitte auch den Bereich einmal abklären, also vorher einmal oder gleichzeitig oder im Laufe des Prozesses einmal die PET-Audiologie anzuwählen sozusagen, dass ich das irgendwie direkt mit aufnehme? Ist das eine Möglichkeit, um zu verhindern, dass diese Kinder viel zu spät dann an der richtigen Stelle landen?
Also ich fände sie eine fantastische Pädagogin und ich würde alle meine Kinder, auch wenn sie schon aus der Schule raus sind, wieder zu ihnen schicken. Nein, nein, ganz im Ernst. Das ist ja häufig auch so, dass die Eltern sagen, es sind zu lange Wartezeiten und sie müssen noch dorthin und dorthin. Wir machen die AVWS oder kurz AVWS, die auditive Verarbeitungswahrnehmungsstörung, ist eine absolute Ausschlussdiagnose. Also wir brauchen unbedingt den Kinder- und Jugendpsychiater, der sich Konzentration und Aufmerksamkeit und vielleicht auch neurologische Defizite anschaut. Dann brauchen wir eben den Kinderneurologen auch noch dazu. Wir brauchen die logopädische Diagnostik, die ganz sauber sich anguckt. Versteht das Kind überhaupt das, was es hört? Ja, also die sozusagen spricht es nicht nur vielleicht schlechter, sondern versteht es auch weniger. Also auch hier muss eine ganz differenzierte Diagnostik und wie gesagt, wir sind nur ein kleiner Puzzleteil in dieser Testbatterie, aber das muss alles mit rein, um dann sagen zu können, ist es ein kleiner Teilbereich einer auditiven Verarbeitungswahrnehmungsstörung, aber kombiniert mit einer Leserechtschreibstörung oder einer Sprachentwicklungsstörung oder beiden oder einem Aufmerksamkeitsdefizit? Oder ist es wirklich das Komplettpaket isoliert, was wir eben seltener betrachten, eine auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung? Also das ist nicht, weil wir uns nicht auskennen oder die anderen sich nicht auskennen und die Pädagogin, die das gerade vorgeschlagen hat, die das ganz richtig macht, wird dann immer wieder angesagt, warum müssen wir jetzt so viele Dinge durchführen? Doch, wir müssen das, weil wir auch uns, was ich ja vorhin schon gesagt habe, auch in der Diagnostik der AVWS noch nicht so weit sind, dass wir natürlich, hieß die Sprachentwicklung bei all diesen Hörtesten, also die müssen Silben erkennen, die müssen reimen, die müssen sozusagen aus dem Störgeräusch müssen die Sprache heraus erkennen. Da fließt natürlich immer wieder die Sprachentwicklung mit hinein. Und wenn ich mir die nicht vorher angeguckt habe, dann überfordere ich ja vielleicht auch das Kind. Ja.
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis, ne, dass das einfach was viel ganzheitlicheres ist, als es in der Praxis dann oft doch erfolgt, also zumindest so in meiner Erfahrung. Jetzt haben wir schon über Diagnostik gesprochen, wir haben auch schon darüber gesprochen, dass es manchmal eine Zeit lang dauert, bis gerade diese Kinder dann bei Ihnen landen. Wir haben auch schon ein bisschen über Schule gesprochen und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, da ist spätestens der Punkt, an dem Dinge besonders auffällig werden. Gibt es bis dahin schon Merkmale, die wahrscheinlich den Eltern zu Hause mal aufgefallen sind? Oder ist es wirklich was, gerade diese AVWS, die erst in Schule wirklich so ein Hoppala, da bin ich, macht? Und, oder gibt es wirklich einfach eigentlich auch schon vorher Momente, in denen man sagt, ah ja doch, so rückblickend, das ist eigentlich auch schon ein Hinweis gewesen?
Also das, was ich ja gesagt habe, dass es Kinderlieder schwer auswendig lernt, dass wenn man eben einen mehrgliedrigen Auftrag gibt und dabei vielleicht sogar die Spielmaschine und das Radio und den Fernseher laufen lässt, dass es eben sich nicht merken kann, bitte die Spielmaschine ausräumen, dann deine Kindergartenrucksack aufräumen und die Schuhe in den Schrank bringen. Also drei Aufträge mit einem Störgeräusch drumherum. Das ist etwas, was ein Kind mit einer sich anbahnenden auditiven Verarbeitungswahrnehmungsproblematik überhaupt nicht hinbekommt. Das nächste ist auch, wenn man aus Raum 3 in einem größeren Haus, also ich habe mit 10 Geschwistern in einem kleineren Haus gewohnt. Das hat aber, genau, das verbessert. Aber wenn man aus dem Raum 3 in den Raum 1 hineinruft, und dort im Raum 1 vielleicht auch noch der Bruder Mittag isst und der Vater nebendran seinen Mittagsschlaf schnarchend hält, dann ist es für dieses Kind wahnsinnig schwierig zu hören und zu verstehen und den Auftrag. Und es frustriert ja immer zunehmend, und zwar beide Seiten. Wenn dann diese Aufträge nicht durchgeführt werden, dann wird natürlich gesagt, Karl oder Lotta oder Mohammed, willst du jetzt nicht hören und verstehst du wieder nicht und bist du doof? Und vor allem das ganze Umfeld, was da vielleicht auch noch dabei sitzt, vielleicht die Klassenkameraden oder die Grundschulkameraden, die jetzt gerade mit dabei sind, das ist alles nicht ganz hilfreich. Und insofern sind wir eigentlich, ich bin ja noch so ein bisschen oldschool, wie kommuniziert man miteinander? Und wir nehmen auch immer Videofilme auf, auch von Ärzten und Ärztinnen mit Patienten, Patientinnen, wie wird kommuniziert? Es gibt auch viele Erwachsene, die eine auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung haben. Und wenn ich dann 90% als Mediziner, weil ich halt so viel sozusagen Schreibarbeit machen muss, nur in den Computer reinschaue und den Patienten nicht anschaue und er auch kein Mundbild hat und vielleicht nebendran auch noch der Bohrer des Kollegen bohrt, dann hat eben der Patient wirklich Schwierigkeiten, das zu hören und zu verstehen und eben auch die richtigen Antworten zu geben. Und das nur jetzt reduziert auf Erstsprache Deutsch. Ich habe kaum noch Erstsprache Deutsch bei mir in der Sprechstunde. Und da müssen wir erstmal rauskriegen, liegt überhaupt eine Schwierigkeit vor. Dann, was auch ein bisschen mit dran schuld ist, wenn man hören nochmal in der Entwicklung, ist natürlich nur ein kleiner Bereich, aber auch vielleicht ein kleiner Sidestep oder eine Überlegung wert, wenn man jedes Kind hört ab der 22., 23. Schwangerschaftswoche im Bauch. Da hört es. Das ist das periphere Hören, von dem ich was gesprochen habe. Und wenn dieses Kind jetzt ganz einfach ausgedrückt in der Fruchtblase mit 3, 4 anderen herumschwimmt, dann hören und fangen die auch sozusagen die ersten Kabel oder die ersten Bushaltestellen zum Hirn zu entwickeln. Denn sie hören die anderen vielleicht schlucken, am Daumen nuckeln, alle möglichen anderen Dinge, die vernehmen sie schon, aber ein Kind zum Beispiel und kommen damit natürlich mit schon einer bisschen Hörverarbeitungs- und Wahrnehmungserfahrung ganz minimal auf die Welt. Während die anderen, die da alleine rumgeschwommen sind, die haben hoffentlich eine, meine Schwester ist Solharfenistin, die hört den ganzen Tag Musik im Orchesterkram. Ab der 22. Woche wird sie aber rausgenommen, weil sie neben der Pauke sitzt. Also auch da, um da keine Hörschädigung, wenn sie schwanger ist, zu verursachen, ist das sehr, sehr sinnvoll, die rauszunehmen. Aber die hat natürlich sozusagen, bringt dem Kind, was ab der 22. Woche hört, auch schon ganz viel klassische und Jazzmusik über die Peripherie zu. Jetzt gibt es aber Kinder, und das sind fast 90% bis zur ersten Klasse, also Sie und ich waren davon bestimmt auch betroffen und die Zuhörer und Zuhörerinnen auch, die mindestens einmal zwischen 0 und 6 einen sogenannten Paukenguss, das ist Flüssigkeit im Mittelohr. Jeder kennt mal die verrotzte Nase, der ganze Kindergarten ist erkältet. Wenn dieser Paukenguss, das ist Flüssigkeit im Mittelohr, die sich eben irgendwann wieder auflösen soll, sich eben nicht auflöst, weil die verstopfte Nase bleibt, weil der HNO-Arzt sozusagen keine Kochsalztropfen rezeptiert oder die Eltern schon gar nicht zum HNO-Arzt kommen und das Kind immer wieder wegen zweier berufstätiger Eltern, das, in der Situation stecke ich auch, das Kind richtig krank in den Kindergarten stecken, dann sind auch alle anderen krank. Und in ein Kinderohr ist es relativ schwierig zu gucken, nicht nur, weil das Ohr klein ist, sondern weil das Kind vielleicht auch nicht so toll mitmacht und weil natürlich eine Menge Ohrschmalz drin ist. Also der Paukenguss tut nicht weh. Und das Kind wird mit 3 kaum sagen, du Mami, ich habe einen Paukenguss und ich höre nicht mehr so gut. Also Kinder, die immer wieder obwohl sie gut hören, in diesem Prozess der Entwicklung dieser Hörverarbeitung und Wahrnehmung, die bis 16, aber auch noch länger geht, immer wieder unterbrochen werden, haben natürlich, wenn sie in der ersten Klasse sitzen und jetzt wirklich das, was der Lehrer sagt, auch im Störlärm, wir hatten vorhin die schwätzenden Mädchen hin dran und wir hatten die klappernden Aktenkoffer, wenn sie dann das, was der Lehrer sagt, heraushören und verstehen sollen und eben Aeti oder Inuaure, Spaghetti und Dinosaurier machen sollen, dann sind die noch nicht so weit. Und dann ist der Karl, weil er vielleicht immer wieder Mittelohrflüssigkeiten hatte, in seiner Hörverarbeitungsentwicklung noch nicht so weit wie Lotta. Und wenn sie beide gesund gewesen wären, sind sie auch noch nicht so weit wie der Viertklässler, weil sie den Lehrer oder die Lehrerin viel näher an sich brauchen als ein Viertklässler, weil sie eben so durch die das sind jetzt viel zu komplexe Begriffe, aber weil sie eben den Lehrer noch nicht so gut rausverstehen kann, wenn er weiter weg ist, als wenn er nah dran ist. Und das ist was mit Raumakustik zu tun hat. Und ich kämpfe gerade, ich bin Landesärztin für Hörbehinderte auch in Hamburg, ich arbeite ja in Ulm, aber mit einem Tag, und ich kämpfe gerade mit Ärztekammern und allen Engagierten, damit wir in Hamburger Schulen, und das tun andere Leute auch in anderen Bundesländern, in diesen alten Schulräumen eben, dass da nicht nur Licht und Wärme die Norm sind, sondern es gibt auch eine DIN-Norm für Hören, dass die Raumakustik sich in diesen Schulen verbessert. Und die Lehrer und Lehrerinnen, die da vorne vielleicht auch selber schwerhörig oder mit einer AVWS betroffen, wissen teilweise gar nicht, dass der Erstklässler näher an ihnen dran sitzen muss als der Viertklässler. Und die sagen zum Karl, der ständig Mittelohrprobleme hatte, sagen, Mensch, hör doch mal zu, die Lotta macht das doch viel besser. Das ist aber unfair, weil der Karl eben noch nicht so weit in seiner Hörverarbeitungsentwicklung ist als die Lotta. Und auch darauf müssen wir achten. Und das, ich hatte vorhin einmal die Lippenkiefer-Gaumenspaltenkinder oder die Kinder mit Down-Syndrom, die haben eine andere Anatomie und sind viel mehr geneigt, solche Mittelohrproblematiken zu haben und haben deshalb auch viel höher ein höheres Risiko, eine auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung zu entwickeln, obwohl sie mit in der ersten Klasse einen Hörtest beim HNO-Arzt kriegen. Na, der muss aber gut hören.
Mhm. Das Thema Raumakustik rennt bei mir natürlich offene Türen ein. Ich habe gerade auf Instagram darüber gesprochen, wie eigentlich die Orte aussehen, an denen unsere Kinder so viel Zeit verbringen und Jugendlichen. Und ich denke, da ist deutlich Luft nach oben, nicht nur was die Akustik angeht, was ganz viele Dinge angeht. Wir haben uralte Heizungen, wo mir jemand geschrieben hat, sie ist Architektin und sie nennt diese Heizungen immer Kopfspalter. Ne, das sind diese ganz alten mit diesen Rillen, wo man, wenn man dagegen kracht, eigentlich sofort einen Rettungswagen rufen kann. und die sind wirklich bei mir offen im Klassenzimmer, da ist auch kein Verdeck vor und nichts. Und ich habe aber in meiner Klasse ein Kind mit einer auditiven Wahrnehmungsstörung. Und aufgrund dieser Diagnose mit sehr viel Engagement und ordentlich Druck machen, durfte in meinem Klassenraum, es ist ein recht altes Schulgebäude, durften dort so Platten oben angebracht werden. Es sind so
weiß gar nicht, was. Akustikpaneele.
Genau. Das sieht ein bisschen aus wie so rechteckige Styroporplatten, kann man im Endeffekt sagen. Und das geht einmal, zieht sich einmal oben komplett durch den Raum. Und was die ausmachen, das ist so unfassbar. Ich habe immer wieder auch Kolleginnen, also wir sind ein rein weibliches Kollegium, wie es in der Grundschule oft so ist, und ich habe immer wieder Kolleginnen, die wirklich in der Pause mal hochkommen, in meinen Raum kommen und sagen, oh, darf ich hier mal einfach 3 Minuten sitzen? Weil es ist wirklich, man geht aus diesem Schulflur, der halt und laut ist, und es darf ja auch Lebendigkeit und Bewegung in Schule sein. Das ist so. Aber da, wo wir Konzentration gebündelt brauchen, in diesen Räumen muss diese Akustik stimmen. Und selbst ich, die da schon wirklich sensibel ist, was sowas angeht, würde ich sagen, mir war nicht klar, wie krass schlecht unsere Räume da ausgestattet sind, jetzt wo ich weiß, wie gut ein Raum ausgestattet sein kann in diese Richtung. Und es sind wirklich nur diese Dinger da oben an der Wand. Und das kommen Kolleginnen rein, ist wirklich in dem Moment, wo man diese Tür aufmacht, aus dem Flur in meinen Raum geht, ist es wie, als ob man kurz in eine Wolke geht. Das wird auch genau das beschreibt, wie so kurz in Watte gehen. Und was das mit der gesamten Dynamik einer Klasse macht, ne, dass es einfach deutlich ruhiger ist, dass einfach dieses Eingepacktsein in so einer Akustik, was das auch mit dem ganzen Setting macht. Ich habe nicht so viel Gebrüll in der Klasse, ich habe nicht so viel Geschrei in der Klasse. Es herrscht trotz all der Diversität, die da drin ist, ein ganz anderes, auch akustisches Klima. Und allein das ist natürlich schon wahnsinnig wertvoll. Meine Stimme klingt ganz anders. Ich selbst kann Kinder viel besser verstehen. Und das war keine teure Maßnahme, es war keine aufwendige Maßnahme, es war eine relativ einfache Maßnahme, und wir mussten so darum kämpfen, und die haben wir in einem einzigen Raum. Und wir hatten jetzt gerade eine Begehung, da wurde die Akustik in den Räumen gemessen, ob die der Norm entspricht. Wir hatten gerade so eine Testung, das muss man theoretisch regelmäßig machen, aber naja, kein einziger Raum bei uns, keiner. Wieder von Lehrkräftezimmer über Klassenzimmer, kein einziger Raum entspricht auch nur im Ansatz dieser Norm. Und auch mein Raum, der ja wirklich schon deutlich besser aufgestellt ist, kommt nur sehr knapp in diese Richtung, sagen wir es mal. Ne? Und da denke ich schon, oh mein Gott, wie schön ist das, wie angenehm ist das. Und da sind wir jetzt gleich in dem Bereich, zu dem ich jetzt am Schluss noch kommen möchte, nämlich dem Bereich Schule. Einmal diese Raumgestaltung ist das eine. Wenn jetzt aber die Gemeinden und die zuständigen Träger nicht mitmachen, das ist leider ganz häufig die Realität, dann gibt es ja Dinge, die man vielleicht im Kleinen tun kann, um diese Kinder gut zu unterstützen. Darauf würde ich gerne zum Schluss nochmal kommen. Was haben Sie da für Empfehlungen?
Auch wenn es zum Schluss ist, würde ich jetzt gerne trotzdem nochmal das Wichtige, was Sie vorher gesagt haben, nochmal ganz kurz aufgreifen,
gerne,
wenn ich darf. Das ist natürlich ganz, ganz nett. Also, in Hamburg haben wir das durchgesetzt, dass wir jetzt mit der Traumakustik eine weitere Tür aufbekommen haben. Wir sind noch nicht am Ende, dass wir alles jetzt nach DIN-Norm einrichten können. Aber das war genau das, was Sie gesagt haben. Wir haben in der Corona-Zeiten, habe ich noch nie so viele Lehrer und Lehrerinnen krankgeschrieben wegen einer Stimmstörung. Und das war die Maske, dass die Lehrer und Lehrerinnen eben nicht verstanden wurden hinter der Maske. Dann war eben die schlechte Raumakustik. Die Lehrer und Lehrerinnen waren abends heiser, haben dann noch vielleicht eine E-Mail von Eltern bekommen, dass sie immer aggressiver werden. Nein, sie sind nicht aggressiver geworden, sondern sie mussten immer lauter werden, damit sie besser verstanden werden. Und das war hausgemacht. Also das war einfach, weil die Raumakustik nicht stimmt. Und diese 360-Grad-Blick, dass es nicht nur Schüler und Schülerinnen betrifft, die vielleicht eine periphere Hörstörung oder eine auditive Verarbeitung und Wahrnehmungsstörung, sondern dass es auch Lehrer gibt, die vielleicht mit 50 eine Schwerhörigkeit entwickeln oder eine AVWS schon länger haben, von der sie nichts wissen. Und es ist für alle, es ist Lebensqualität, es ist eine, wenn die Raumakustik stimmt. Man muss wissen, viele Schulräume sind eben nicht nach DIN-Norm. Deshalb, die sind eben auf den Frontalunterricht und nicht auf den Gruppenunterricht. Wir haben Messungen, und FUNAC hat das ganz, ganz fantastisch auch gemacht, in Schulräumen und andere Leute natürlich auch in Schulräumen gemacht, dass man ganz schnell bei einem Lärmpegel mit diesen Gruppenarbeitsgruppen bei 85, 90 Dezibel ist. Auf dem Bau wäre das ein Lärmschaden. Das muss man bedenken. Die Arbeitsgruppe, der Raum muss nach der Arbeitsgruppe, wenn das ein pädagogisch wertvolles Konzept ist, dass man Gruppenunterricht macht, und das ist es ja auch, dann muss die Raumakustik nach, sonst können wir wieder im Frontalunterricht und auch in die 60er Jahre zurück katapultiert werden. Dann geht es darum, Kinder in der ersten Klasse brauchen das Mundbild, brauchen die nahe Ansprache, und es muss wirklich geguckt werden, wie auch immer das dann geht, auch zu Hause. Das gilt ja nicht nur für die Schule, sondern auch zu Hause. Kommunikation ist anschauen, einer spricht, die anderen hören zu. Und wenn das nicht klappt, dann kann man nicht immer eine technische Einrichtung, die es längst gibt, die digitale Übertragungsanlage, früher hieß das FM-Anlage.
Genau,
das ist der alte Begriff, der aber nicht mehr sozusagen genutzt werden soll.
Für alle, die das nicht kennen, muss ich mal kurz erklären, wir nutzen das nämlich. Man hat als Lehrkraft dann einfach einen Sender, also zum Beispiel, ich hatte das ganz oft an einem Band um den Hals, einfach portabel, und dorthin wird meine Stimme aufgenommen sozusagen. Einfach, als hätte ich ein Mikro um, oder ich habe ein Mikro um in dem Fall. Und das Kind hat beispielsweise, das war jetzt so mein letzter Fall, Hörgeräte, die damit gekoppelt sind, und hört dann einfach meine Stimme besonders isoliert raus. Und egal, was so im Klassensetting so los ist, sagen wir es mal so.
Ganz fantastisch erklärt, und ich finde es ja großartig, dass sie es anwenden. Meistens liegt das an der Schublade, entweder weil das Kind sich nicht traut oder die Lehrkraft nicht drauf achtet oder die Eltern es vergessen haben, die Batterie einzulegen.
Also, aber uns tragen das auch die Kinder, ich gebe ja auch viel an die Kinder ab, ne? Wir haben so einen Klassenrat, und dann gibt es immer so ein kleines Ritual, dann hängt sich das Kind das um und macht immer wie so ein Walkie-Talkie, check, check, und dann kommt von dem Kind der Check zurück, und dann freuen sich alle und dann geht's los.
Was für ein Unterricht. Also ich wäre gerne der Schüler. Jetzt dazu ist es eben, dass es häufig gedacht wird, dass es Kinder mit auditiver Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung eben tragen sollen und können. Aber wir benutzen das ganz, ganz viel auch bei hörbeeinträchtigten Kindern zur Ergänzung der Hörgeräte, um eben Sprache im Störgeräusch eben verständlicher zu machen. Wir können auch bei unseren Autismus-Spektrum-Störungen Kinder beobachten, wenn diese digitale Übertragungsanlage eingesetzt wird, dass sie viel mehr das Gefühl haben, besser zu hören und zu verstehen und dann natürlich viel aufmerksamer und aktiver am Unterricht sich beteiligen. Aber wir haben auch Erwachsene, die das durchaus in größeren Sitzungen nehmen, obwohl die noch keine periphere Schwierigkeit haben, weil sie eben die ersten Anzeichen von Teilleistungsschwächen im Bereich der auditiven Verarbeitung wahrnehmen. Also es ist rundum eine ganz tolle technische Einrichtung, die natürlich kostspielig ist und die auch verschrieben werden muss. Aber ich mache das sehr, sehr gerne. Jeder Mensch hat ein Recht auf Teilhabe. Das ist ein international anerkannter Satz und von der WHO deklariert. Und insofern mit diesem Satz kann man das in den meisten Fällen wirklich gut formulieren und auch durchbringen, weil das eine so sinnvolle Geschichte ist. Aber ich glaube, wir können trotzdem klein an der Basis anfangen. Und dann gibt es natürlich jetzt für den Hausgebrauch und natürlich aber auch schon von verschiedenen Therapeuten, wie den Ergotherapeuten und Therapeutinnen eingesetzt, Hörtrainings und was uns immer wieder begleitet, Kinder eben, die in der rezeptiven oder expressiven Sprache, also eine Sprachentwicklungsstörung haben, die vielleicht bis dahin auch gar nicht anerkannt ist oder erkannt worden ist, dass sie eben auch nochmal logopädische Therapie und dann Sprachtrainings oder Hörtrainings bekommen. Auch das ist möglich. Also Aufmerksamkeit, Konzentration, Hörtraining, verschiedene Kommunikationswerte in der Schule oder im Kindergarten, die vermittelt werden. Es muss also auch wieder ein Rundumbild sein, auf das Kind zugeschnitten, damit es gut geht. Aber was Sie auch sagen, Ihre Kolleginnen kommen dann ein Stück höher hoch oder tiefer, das kann ich mir jetzt nicht mehr genau erinnern, aber ich bekomme immer wieder einen Anruf, wenn wir Akustikpaneele und so digitale Übertragungsanlagen in einer Klasse, weil dort ein schwieriges Kind sitzt und vielleicht auch noch einen Teppich oder Filze unter den Stühlen anschaffen, dann gibt es immer wieder Eltern, die plötzlich anrufen und sagen, oh, mein Kind wäre gerne auch in der Klasse von diesem Kind mit dem Hörgerät und diesem Akustikpanel, weil es einfach, und die Lehrerin, die dann auch noch dazukommen möchte, das ist einfach was eben für alle wirklich Lebensqualität bedeutet und eben auch
Absolut, Teilhabe. Total, ja, es ist wirklich ganz, ganz prägnant, ne? Also das hat selbst mich erstaunt, als ich dann den Klassenraum zum ersten Mal betreten habe. Danach habe ich gedacht, das gibt's doch nicht, was das für einen Unterschied macht, ne?
Und ich möchte vielleicht auch als eine der abschließenden Sätze auch dazu sagen, ich bin ja Kinderschutzbeauftragte der Deutschen Gesellschaft für HNO und der Deutschen Gesellschaft für Phoniatrie und Pädagogie, und Kindeswohlgefährdung ist nicht nur sexueller Missbrauch, was ja viele immer denken und es damit verbinden, sondern es ist auch emotionale und physische Vernachlässigung. Und wenn ein Kind im Unterricht nicht mitkommt und die Lehrerin vielleicht überfordert ist, weil sie auch nicht richtig gut hört, dann ist es von beiden Seiten keine Absicht, dass ich nicht hören oder will verstehen. Und wenn es dann immer wieder ausgespart wird im melde dich doch mal oder ich will dich jetzt beteiligen, weil es eben sich nicht so gut kommunizieren kann oder nicht so bewusst wahrnimmt, was wie es den anderen gelingt, dann ist das schon ein Thema für die Kindeswohlgefährdung und darauf müssen wir wirklich gucken und unsere Kinder haben keine Stimme, es kann nicht sagen, ich habe es nicht verstanden oder traut sich das nicht zu sagen und hat dann vielleicht auch noch eine heisere Stimme, weil es zu Hause immer wieder schreit, ich verstehe das nicht und dann kommt es in die Schublade, ja, also der Fabian, der ist hier der laute zu Hause. Das ist aber nicht immer der Fall. Also Kindeswohlgefährdung muss in diesem ganzen Setting auch sein. Und nicht nur die Kinder sind sozusagen gefährdet, sondern natürlich auch die Erwachsenen, wenn ihnen auch nicht recht geschieht, weil sie nicht richtig hören oder verstehen.
Ja, ich finde es wirklich immer wieder spannend, wie viele Themen an so einem vermeintlichen Nischenthema, zu dem es ja gern gemacht wird, dann doch dranhängt. Und was ich gerade sehr wichtig fand, dass du gesagt hast, diese Schulung von Konzentration und all diese Dinge, diese Trainings, ich merke auch wirklich in der Schule, ich setze ja viele Dinge ein, die einfach neurodivergenten Kindern in erster Linie entgegenkommen sollen, ne? Also einfach Sichtschutz, Kopfhörer, Bewegungsmöglichkeiten, Flexible Seating, also dass man einfach unterschiedliche Bewegungsmöglichkeiten hat. Und ich finde so spannend, dass egal um welche Form es gibt und selbst wenn ein Kind gar nichts davon mitbringt, dass alle Kinder das wahnsinnig gerne nutzen und dass es nicht so, ich sitze da nicht und differenziere mich kaputt, weil ich sage, okay, mein autistisches Kind braucht jetzt das, mein ADHS-Kind braucht das, mein Kind mit der Wahrnehmung Störung braucht das. Das verstehe ich total, dass keine Lehrkraft das in dieser Differenzierung leisten kann. Und deswegen plädiere ich da immer für, sich einmal darüber Gedanken zu machen, wie ein Klassenzimmer aussieht, das am Ende doch irgendwie allen Kindern zugutekommt. Und ein Kind, das eine Rückzugsmöglichkeit hat, da ist es eben gar nicht so entscheidend, hat das Kind jetzt, liegt es im Autismus-Spektrum oder hat es eine Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörung. Wenn es einen Raum hat oder einen Rückzugsort in dem Klassenzimmer, in dem es für sich sein kann, sich ganz bewusst mal abkapseln kann, diese ganzen Sinneseindrücke mal ganz kurz auch hinter sich lassen kann, dann kommt das ganz vielen Kindern zugute. Oder zum Beispiel, Sie haben ja gesagt, dass dieses nah an der Lehrkraft sein, gerade je jünger die Kinder sind, das kann man relativ leicht regeln, indem man den Sitzkreis so als Kinositz stellen, also dass die Kinder mich angucken, dass man, wenn man weiß, jetzt kommen wichtige Erklärungssachen, dass ich mache das komplett, ich würde fast sagen gar nicht mehr, vielleicht noch ab und an mal, weil ich nicht dran denke, aber wenn ich wirklich wichtige Dinge bespreche mit den Kindern, dann niemals, während die auf ihren Plätzen irgendwie sitzen und ich vorne stehe, niemals, 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 sondern immer ein kurzer Moment, wir treffen uns im Kreis oder wir treffen uns in diesem sogenannten Kinositz und ich checke einmal, sind alle bei mir, können mich alle gut sehen, können mich alle gut hören und es gibt ja ganz viele Unterrichtsmodelle, die diesen festen Sitzkreis immer mehr mit einbeziehen und auch das wird dann gern mal belächelt, ach, das geht doch um Mathe und Deutsch und was sind das denn immer alles für neumodische Sachen. Dabei sind das so wichtige und simple Dinge, einen Sitzkreis aufzustellen und die Kinder und seinen Unterricht so ein bisschen dahin zu drehen, dass der eine feste Komponente bekommt. Das ist eigentlich eine Kleinigkeit in Anführungsstrichen und hat aber gerade zum Beispiel für solche Kinder einen riesigen Effekt, weil ich damit automatisch garantiere, dass die Kinder zumindest so am besten, wie es irgendwie geht in diesem Setting, eine Aufmerksamkeit auf mich haben können und dürfen. Und das sind so Dinge, die in meinem Unterricht, ich nehme das gar nicht mehr wahr, dass ich da gerade in dem Fall gerade einen Bedarf erfülle sozusagen. Es ist einfach Teil meines Konzepts und des Raumes. Und über den muss ich gar nicht mehr nachdenken. Der braucht auch keine Ressourcen mehr von mir, weil er so intus ist. Und dazu kann ich wirklich nur alle Lehrkräfte hier aufrufen, sich diesem Thema zu widmen, zu gucken, was kann ich hier verändern, dass das so Dinge sind, über die ich nicht mehr so viel nachdenken muss, die aber so einen immensen Unterschied machen. Oder Piktogramme, die überall nochmal visuell zur Verfügung sind, damit dieser Sinneskanal hören, auch nicht immer so so hauptsächlich beansprucht ist, sondern so ein Kind, wenn es wird einfach mal passieren, dass auch mal eine Unruhe herrscht, das sind Kinder, die sitzen nicht immer still und leise rum. Ja. Natürlich gibt's auch mal eine Unruhe oder eine Arbeitsgeräuschkulisse, ne, wenn wir was tun. Und wenn dann die Dinge, die gerade wichtig sind, nochmal irgendwo visuell verankert sind, dann weiß einfach jedes Kind, nicht nur die Kinder mit der Wahrnehmungsstörung, ich kann da kurz hingucken, mich nochmal vergewissern, wie geht's jetzt weiter, was kommt jetzt als nächstes oder was brauche ich nochmal? Und das sind so kleine Dinge, die aber für diese Kinder einen Riesenunterschied machen, weil sie sich einfach mitgedacht fühlen und gesehen fühlen. Und das kam jetzt auch bei dir so raus, dass du eben nicht nur für deinen Fachinhalt brennst, sondern vor allen Dingen für die Menschen, die du da begleitest. Und das hat mich sehr, sehr berührt in diesem Gespräch.
Oh, danke. Aber da wird ja schon ganz, ganz viel umgesetzt, was wir ja jetzt überhaupt nicht mehr, also dir muss man ja gar nicht mehr sagen, was gemacht wird. Vielleicht wollte ich da noch eine Sache ergänzen.
Gerne.
Dass ich bin ja auch ein Schnellsprecher und ich merke das auch bei den Studenten und Studentinnen. Ich glaube, in der Schule wäre ich wirklich falsch aufgehoben. Aber normalerweise, das hier hört man ja auch, selbst bei Radiosprecher und Sprecherinnen, dass sie teilweise eben keine Sprechausbildung mehr haben, gibt es 300 Silben in der Minute, die man sprechen soll. Da würde jeder, auch der vielleicht das Kind mit der AVWS, auch gut folgen können. Aber manchmal gibt es eben Schnellsprecher, jetzt wie mich, die 600 oder auch 900 Silben in der Minute sprechen. Und da ist es nochmal ganz, ganz wichtig, auch zurückzuschrauben, das tut diesen Kindern nicht gut. Ich mache es automatisch, wenn ich ein schwerhöriges Kind mit einem Hörgerät sehe, selbst im Bäcker, ich werde langsamer.
Und das mache ich im Berufskontext auch.
Das ist fantastisch. Und eben auch dieses Mal eine Pause lassen. Diese Pause, ich mache jetzt selber kein Yoga, aber ich glaube, diese Pause oder kein Atemtraining, diese Pause tut jedem gut, auch demjenigen, der spricht. Und eben die Pause, das Kind nochmal angucken, explizit dann vielleicht nochmal wirklich den Blickkontakt einfordern und dann erst weitersprechen. Kinder nicht, die in die Sprache kommen, die dürfen auch nicht ständig an den Eltern herumziehen, sondern werden angeläutet, dass sie unter anderem eben erst anfangen sollen zu sprechen, wenn das Kind den Blickkontakt aufgenommen hat und dann vielleicht auch das Radio und der Fernseher und die anderen Dinge ausgeschaltet werden, damit eben die Konzentration auf den Sprecher, das, was die digitale Übertragungsanlage macht, vielleicht im Kleinen.
Genau. Unser Seminarleiter im Referendariat hat immer darauf bestanden, dass wir wirklich bis ins Kleinste diese ersten Unterrichtsverläufe schreiben, also wirklich bis auf den letzten Satz, den wir da sagen wollen.
Toll.
Und hat, also das war damals, ne, dachte man so, nach dem fünften Mal schreiben weiß man es doch eigentlich. Aber ich bin ihm bis heute sehr dankbar, weil mich das da drin trainiert hat. Er hat immer gesagt, überlegt euch, wirklich muss da jeder Satz sein, euer Sprechanteil darf gerne gering sein. Überlegt euch, ob diese Erklärung der Aufgabe 20 Sätze braucht oder 3. Und das kriegt man nur raus, indem man zu Hause sich in Ruhe mal hinsetzt, gerade wenn man eben noch nicht geübt ist als Lehrkraft, und das wirklich mal für sich ausformuliert. Und ganz bis heute, ich kann, wie man jetzt auch merkt, super viel sprechen. Ich spreche auch eher schnell. Aber sobald ich den Klassenraum betrete, switch das, ne, habe ich einfach eine Berufssprache, die auch ein Teil von mir ist, aber eben in dem Kontext wichtig wird. Das ist auch was ich meinen PraktikantInnen, wenn die da sind, immer mitgebe. Konzentriert euch ganz viel darauf, wie ihr sprecht, wie ihr Signale gebt. Muss immer alles ein Wort sein oder kann ich auch mal mit einem Zeichen arbeiten? Ne? Kann ich Zeichenrituale einüben? Kann ich das gut variieren, damit eben alle Kinder, die in welchen Bereichen auch immer mal vielleicht ein bisschen holpern und stolpern, regelmäßig gut angesprochen werden? Und vor allen Dingen dieses, ich erkläre eine Sache oder ich gebe Hinweise auf eine Sache mit so wenig Worten wie möglich, die dafür aber prägnant und deutlich, dafür bin ich dem ewig dankbar und das wende ich bis heute sehr doll an. Und jetzt haben wir ja über viel Sprechen und Schnellsprechen geredet und diese Folge ist auch eher eine der längeren geworden, aber mit so viel wertvollem Input, das hat sie auch verdient, diese Zeit zu bekommen.
Oh, danke.
Zum Abschluss würde ich gerne auf den Goldkopf gucken, denn so heißt ja dieser Podcast, ein Kopf voll Gold. Und mit dieser Perspektive möchte ich auch immer enden. Und darum würde ich Sie gerne folgenden Satz vervollständigen lassen. Die besondere Stärke von Kindern mit auditiven Wahrnehmungsstörungen liegt vor allem in
ihrer Fähigkeit, andere Sinneskanäle anzuklicken und die zu nutzen. Und damit auch eigene Probleme zu lösen, dass sie sich einfach bewusst nach vorne setzen und direkt das Mundbild kriegen. Aber noch zu kämpfen haben, ein bisschen mit dem Unwissen, selbst unter uns Experten und Expertinnen. Und ich hoffe, es dauert nicht mehr so lange, dass wir sie auch in ihren Schwächen, aber auch in ihren Stärken viel besser unterstützen können. Ja.
Das sind doch ganz fantastische Schlussworte geworden. Liebe Frau Reuss, vielen Dank für den Einblick in Ihre Arbeit und die wunderbare, fundierte, qualitative Aufklärung. Was mich wirklich besonders berührt hat, einfach auch als Mutter, die durch viele diagnostische Schritte mit ihren Kindern gegangen ist, dieser Blick auf das Kind, auf die Familien und diese wahnsinnig menschliche Haltung dahinter. Wir sind zum Glück auch in den allermeisten Fällen genauso begleitet worden. Und ich weiß darum, wie wichtig das für die Kinder, aber auch für die Eltern, die da mit großen Selbstzweifeln sitzen, ist. Und darum nochmal ein ganz besonderes Dankeschön dafür. Alle entsprechenden Impulse, die wir jetzt hier so gegeben haben, zum Beispiel auch dieses Übertragungsgerät, was ist das eigentlich, werde ich in die Shownotes setzen und dort auch nochmal Anlaufstellen und Empfehlungen verlinken. Klickt euch da sehr, sehr gerne durch. Wir hören uns in der nächsten Folge, die tatsächlich die letzte Grundlagenfolge sein wird. Also seid gespannt darauf. Bis dahin.
Ein Kopf voll Gott, was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll.